Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts, der sich mit seltenen Erkrankungen und angeborenen Immundefiziten befasst. Unsere Podcast-Serie richtet sich an Betroffene, Angehörige, Fachleute und Interessierte, die mehr über diese speziellen Krankheitsbilder und die Herausforderungen, die damit einhergehen, erfahren möchten. Wir werden daher in den kommenden Episoden Themen wie Diagnoseverfahren, neue Behandlungsmöglichkeit, den Alltag mit einer seltenen Erkrankung, aber auch den Zugang zu Selbsthilfeorganisationen behandeln. Daher greifen wir auf Expertise von Fachleuten, auf Erfahrungen von Betroffenen zurück und versuchen, diese umfassende Perspektive zu schaffen. In dieser ersten Folge möchten wir ein grundlegendes Verständnis für seltene Erkrankungen und speziell für angeborene Immundefekte schaffen. Was genau sind diese Erkrankungen? Wie wirkt sich das auf das tägliche Leben auf? Und wie können Betroffene Unterstützung finden? Bei uns zu Gast sind heute Frau Meier-Neuner, Geschäftsführerin der DSAI, der Deutschen Selbsthilfe Angeborene Immundefekte. Und weiterhin begrüße ich ganz herzlich Frau Gründel. Sie sind Bundesvorsitzende der DSAI und sind allerdings nicht nur Gründerin und seit mehr als 30 Jahren treibende Kraft hinter der DSAI, sondern auch Mutter eines betroffenen Sohns, der inzwischen erwachsen ist. Und für Ihr außergewöhnliches Engagement und Ihren Beitrag zur Patientenhilfe wurden Sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Frau Meier-Neuner und Frau Gründel.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, guten Morgen. Schön. Vielen Dank.
Ja, guten Morgen. Die Freude ist bei mir. Fangen wir doch gleich mal bei den Grundlagen an. Was genau versteht man eigentlich unter seltenen Erkrankungen und angeborenen Immundefekten?
Also wenn weniger als 5 Menschen von 10.000 betroffen sind, dann spricht man von einer seltenen Erkrankung. Und ein Immundefekt ist eben auch eine seltene Erkrankung. Hier haben wir ungefähr 6.000 Patienten in Deutschland, aber die Dunkelziffer wird auf viel, viel höher geschätzt. Wir haben sicherlich einige Tausende ohne Diagnose.
Kann man das so als Untergruppe von seltenen Erkrankungen verstehen?
Ja, genau. Genau. Es ist eine Gruppe und hier betreuen wir die Patienten mit den angeborenen Immundefekten. Nebenbei gibt es noch die Gruppe der sekundären, der erworbenen Immundefekte. Aber wir betreuen vorwiegend die Patienten mit angeborenen Immundefekten.
Und woran erkennen jetzt Betroffene oder Angehörige, dass so ein Immundefekt vorliegen könnte?
Also es gibt da eindeutige Warnzeichen, dass wenn also Patienten, Kinder wie Erwachsene, ständig an schweren Infektionen leiden, Lungenentzündungen, Bronchitis, Sinusitis, mit Antibiotikum kurzzeitig besser werden, aber der Infekt wiederkommt. Das ist eigentlich so ein typisches Anzeichen dafür, dass hier grundlegend mal das Immunsystem untersucht werden sollte.
Mhm. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann sind das doch eher ganz gewöhnliche Symptome, wie man es eigentlich von ganz normalen Infektionskrankheiten kennt. Da geht man doch dann zum Hausarzt oder zum Kinderarzt. Gibt es denn da überhaupt eine Chance, das zu erkennen, dass das jetzt eine seltene Erkrankung ist?
Die gibt es. Es gibt eine spezielle Blutuntersuchung, also Differentialblutbild, wo einfach mal getestet werden sollte, ob genügend Antikörper bzw. T-Zellen oder auch eben Subklassen, ob das Immunsystem hier wirklich hundertprozentig funktioniert. Und wenn hier einfach Lücken aufgewiesen werden, dann sollte mal zu einer Immundefektambulanz gehen.
Das heißt, man braucht möglichst frühzeitig ein Gefühl, einen Verdacht und dann ist ein einfacher Bluttest, verstehe ich das richtig, möglich, um zumindest eine Verdachtsdiagnose auszusprechen und bei Spezialisten dann nochmal tiefer nachzugucken, was das genau sein kann.
Genau, so ist es ja. Genau. Eigentlich relativ simpel.
Ja, und dennoch stelle ich mir das im Alltag von so einem Kinderarzt ganz schwierig vor. Der ist ja von früh bis morgen mit kindlichen Infekten konfrontiert. Wie kann denn da ein Verdacht entstehen oder welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich, Ärzte dabei zu unterstützen?
Also wir veranstalten ja auch Ärztefortbildungen bundesweit, um auf diese Immundefekte hinzuweisen. Und wir haben auch sehr viel Infomaterial für Ärzte erstellt, woraus wirklich genau man erkennen kann, was mache ich jetzt als Arzt, um einen Immundefekt auszuschließen oder zu diagnostizieren.
Ah, das ist spannend. Okay. Nochmal zurück zu den Patienten, den Familien, die betroffen sind. Wie beeinflussen diese Erkrankungen deren tägliches Leben?
Also ich kann da nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich bin ja selbst betroffene Mutter. Und als mein Sohn damals anfing, krank zu werden, das war mit 7 Monaten, ich bin ständig zum Kinderarzt gelaufen, war ja ständig krank, war ein Infekt nach dem anderen. Und wir wurden immer nur nach Hause geschickt mit einem neuen Antibiotikum. Und ja, jetzt nehmen Sie das mal und dann schauen wir weiter. Also es war ein harter Kampf. Und mein Sohn war damals eigentlich dann schon dem Tod näher als dem Leben. Wir waren dann 3 Monate stationär in der Klinik und man fand den angeborenen Immundefekt nicht. Man hat ihn ständig immer nur mit Antibiotikum therapiert und er wurde immer kränker und kränker. Und ja, als betroffene Mutter sitzt man hilflos daneben und muss zuschauen, wie es seinem Kind immer schlechter geht. Es war damals, wir gingen wirklich durch die Hölle, bis dann durch Zufall der Immundefekt entdeckt wurde durch einen sehr speziellen Professor, der ihn dann diagnostiziert wurde. Dann wurde mein Sohn entsprechend therapiert und behandelt. Und innerhalb von, nach 3 Monaten Klinikaufenthalt, konnten wir dann nach 14 Tagen die Klinik verlassen, weil es ihm sofort besser ging mit der entsprechenden Therapie.
Ich stelle mir gerade vor, das beschreibt ja ganz, ganz eindrücklich und erschütternd diesen Weg, bis überhaupt meine Diagnose gestellt wird. Was ist denn nach der Diagnose? Ich stelle mir vor, dieses Damoklesschwert der ständig wiederkehrenden Infektionen, was macht das im Alltag mit den Familien und den Kindern?
Also man lebt eigentlich ständig in der Angst. Er könnte sich jetzt wieder ein Infekt einholen und wieder Antibiotikum. Es gibt Therapiemöglichkeiten, aber das alleine ist es ja oft nicht. Es kommen ja trotzdem Infekte dazu. Und dann muss eben einfach häufig Antibiotikum gegeben werden, um den Infekt dann zu überstehen. Und ja, man lebt, wie gesagt, ständig in der Angst. Ist das Kind klein im Kindergarten, ist es dann oft schwierig. Es bringt viele Infektionen mit nach Hause und man will das Kind am liebsten in Watte packen, aber das geht natürlich nicht. Er soll ja trotzdem seinen Alltag leben und so normal wie möglich aufzuwachsen. Aber es ist halt oft mit der Angst im Nacken oft sehr, sehr schwierig. Und dann, wenn wieder ein Infekt kommt, oje, was passiert jetzt? Wie geht's ihm dann? Man versucht immer wieder, hat er jetzt auch eine Mütze auf? Ist er warm genug angezogen? Und das bleibt bis heute, obwohl mein Sohn jetzt 35 ist, aber die Sorgen, die sind immer da.
Das darf nicht bleiben. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass da irgendwo auch ein bisschen Rückzug und Isolation vielleicht sogar mit verbunden ist, wenn man soziale Kontakte meidet. Wie gehen denn andere Kinder damit um?
Also es ist vor 20 Jahren ist mit AIDS oft sehr, sehr verwechselt worden. Und mein Sohn wurde auch mal in der Schule dann gehänselt. Es ist dann durchgesickert, dass er eben einen angeborenen Immundefekt hat. Und dann wurde er gehänselt. Ah, du hast ja AIDS, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und geh weg von uns. Und wurde total isoliert aus der Klasse. Und dann habe ich und mein Sohn, wir haben dann die ganze Schule aufgeklärt. Wir haben dann vor der Schule einen Vortrag gehalten und haben die Schüler aufgeklärt, was er denn hat und dass es nicht ansteckend ist. Man kann es therapieren und wie gesagt, es ist nicht AIDS und es ist nicht ansteckend. Und man kann, wenn man gut therapiert wird, auch ein fast ganz normales Leben führen. Und das war dann ausschlaggebend, dass er dann in der Schule auch wieder akzeptiert worden ist. Und ich denke, dass das viele Eltern auch so praktiziert haben, um einfach die Lehrer, wir haben auch sogar Informationsmaterial für Lehrer erstellt, um die Krankheitsbilder bilderisch darzustellen, verständlich zu erklären, um einfach den Kindern den Schulweg oder die zu erleichtern. Und einfach auch da in diesem Klientel, Kindergarten, Schule, Beruf, ist es wichtig aufzuklären, damit eben Mobbing und Ausgrenzung ausgeschlossen wird.
Nun haben Sie ja Ihre persönlichen Erfahrungen genutzt, um mit der DSAI eine Selbsthilfeorganisation zu gründen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Betroffene gar nicht wissen, welche Selbsthilfemöglichkeiten sie haben, welche Unterstützung es gibt. Was raten Sie denn Menschen, die gerade eine Diagnose erhalten haben oder auch von mir aus schon länger mit so einer Erkrankung leben?
Also auf alle Fälle sich anzuschließen, anderen Betroffenen anzuschließen. Das war ja auch der Grund, warum ich die DSAI mitgegründet habe, um mich mit anderen auszutauschen. Und das ist so viel wert. Und ich denke, da kann die Andrea von uns im Alltag, wie es im Büro so abläuft, noch mehr erzählen.
Naja, es kann immer, glaube ich, am besten eine Mutter oder ein Vater erzählen oder ein betroffener Patient selber. Aber es ist in der Tat so, dass die Patienten, wenn die bei uns anrufen, wirklich froh sind und dankbar sind, dass es uns A gibt, dass wir B nur zuhören und C ihnen erstmal ihre Krankheit meistens erklären. Die Patienten haben oft eine Diagnose, die nur noch aus Zahlen besteht, irgendein Gendefekt, wissen eigentlich gar nicht, was sie haben und rufen dann bei uns an und fragen erstmal, was habe ich eigentlich? Kann man das therapieren? Muss ich mich ein Leben lang therapieren? Ist es heilbar? Was habe ich eigentlich? Und dann die große Frage, gibt es eben auch andere Betroffene, mit denen ich mich vernetzen könnte? Und das hilft wirklich den Patienten enorm, dass es jemanden gibt, der sie versteht, mit dem sie sich austauschen können. Und deswegen machen wir auch das ganze Jahr über Patienten-Stammtische, Austauschwochenenden, Patiententreffen in Präsenz oder Hybrid oder digital, haben wir alles gelernt während der Pandemie. Und dafür sind die Patienten wirklich unendlich dankbar, wirklich. Also jeder Betroffene soll sich irgendwo anschließen, denn nur in der Gruppe ist man nicht allein.
Das heißt, Sie vermitteln schon direkt die Vernetzung von betroffenen Familien, vielleicht sogar krankheitsspezifisch, oder wie funktioniert
genau
das?
Genau, also wir vernetzen Patienten, die aber bei uns Mitglied sein müssen aus Datenschutzgründen. Wir vernetzen Patienten mit Patienten und wir haben uns eine ganz eigene Software bauen lassen, die ganz tief geht. Sprich, wir können die ganz speziell nach dem Krankheitsbild, nach dem Ort, wo sie leben, filtern, auch sogar nach der Therapie filtern, ob jetzt subkutan oder intravenös. Wir können da wirklich ganz, ganz tief reingehen in unsere Software und ganz gezielt dann die Patienten, die ähnlichen Probleme haben, vernetzen. Und wir hatten heuer, also wenn ich das sagen darf, dieses Jahr alleine über 40 Alleinpatientenstammtische. Und jeder Stammtisch ist gut besucht. Und durch die digitalen Möglichkeiten ist es wirklich den Patienten auch möglich, dass sie einfach abends sich mal vor den PC setzen und sich da austauschen. Und das hilft wirklich enorm. Ich wollte vorhin noch ergänzen bei den angeborenen Immundefekten, als Sie mich gefragt haben. Sie müssen verstehen, wir haben ja eine ganz breite Bandbreite. Wir haben fast 500 verschiedene Krankheitsverläufe und Krankheitsbilder innerhalb der angeborenen Immundefekte. Es gibt da Verläufe von sehr leichten Krankheiten bis wirklich zu schweren kombinierten Immundefekten. Von daher muss ich wirklich diejenigen zusammenführen, die ein ähnliches Krankheitsbild haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns und eigentlich unsere Kernaufgabe.
Ich stelle mir vor, dass so eine Stammtisch oder so eine Vernetzung dann vorrangig auch genutzt wird, um sich gegenseitig Erfahrungen auszutauschen, den Alltag zu meistern. Aber ab irgendeinem Punkt brauche ich natürlich ja auch womöglich ein Netzwerk an Spezialisten, an spezialisierten Zentren, an Fachärzten, um einfach auch in eine ideale Behandlung reinzukommen. Gibt es da auch Angebote der DSAI, das zu unterstützen?
Ja, genau. Wir haben auf unserer Webseite www.dsai.de alle Spezialambulanzen aufgelistet, speziell nach Kindern und Erwachsenenpatienten. Und dahin schicken wir dann Verdachtspatienten hin, um sich dann ihre Diagnose eben abzuholen oder auszuschließen. Und dahin sollten sich alle Patienten auch mit einer Diagnose mindestens einmal im Jahr begeben, um sich da nochmal durchchecken zu lassen. Genau, also wir haben auf der Webseite, wie gesagt, alle Ambulanzen drauf, sind alles sehr, sehr gute Ärzte. Wir haben nur ein Leck an Behandlern für Erwachsene, deswegen auch unsere Fortbildungen, dass wir praktisch auch eine Transition stattfinden lassen können von der Kinderbehandlung auf die Erwachsenenbehandlung, weil die sollte schon stattfinden. Nur haben wir einfach zu wenige Behandler für Erwachsene in Deutschland. Und deswegen machen wir auch unsere Fortbildungen, dass wir eben da viel mehr Ärzte auf das Thema Immundefekte sensibilisieren und interessieren natürlich.
Wenn Sie gerade davon sprechen, dass die Verdachtsfälle schon zu Ihnen kommen, das heißt, Kann ich mich auch eigenständig, wenn ich selber einen Verdacht habe, mit meinem Kind stimmt etwas nicht, an die DSAI wenden oder brauche ich da irgendwie eine ärztliche Überweisung oder einen ärztlich bestätigten Verdacht? Was gibt es da an Eingangshürden?
Nee, eigentlich gar nicht. Also es gibt überhaupt keine Eingangshürde. Im Gegenteil, wir beraten jeden Ratsuchenden, unabhängig von der Mitgliedschaft. Bei uns kriegt jeder Auskunft. Und wir nehmen jeden an die Hand, auch wenn wir denken, ach, es ist, glaube ich, eher kein Immundefekt, dann schauen wir, wo gehört der hin? Schickt man den in Richtung Rheumatologie vielleicht oder in eine ganz andere Richtung? Also wir versuchen wirklich jedem Ratsuchenden der Auskunft zu geben und zu helfen. Kostenfrei. Jedem Ratsuchenden geben wir Auskunft kostenfrei. Aber vernetzen tun wir nur unter Mitgliedern, eben aus Datenschutzgründen. Das ist klar.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass das oftmals auch vielleicht von ärztlicher Seite die Symptomatik gar nicht so ernst genommen wird. Im Alltag eines Kinderarztes oder Lungenarztes oder wie auch immer, wird das ja häufig untergehen, wenn man den ganzen Tag nur mit Infektionskrankheiten befasst ist, dass hier irgendwas besonders ist. Das heißt, Eltern, die vielleicht viel eher und viel früher ein Gefühl entwickeln, dass das nicht in Ordnung ist, haben hier eine schwellenfreien Zugang, um beraten und gegebenenfalls diagnostiziert zu werden.
Genau, so ist es. Und deswegen haben wir eben unseren Leitfaden für Ärzte entwickelt, dass wir dann praktisch Patienten mit Eigenverdacht auch oftmals zurückschicken zum Hausarzt oder Kinderarzt mit diesem Flyer, damit der wirklich ganz einfach sehen kann, wo kann ich beginnen mit einer Stufendiagnostik, kann ich schon mal einen Immundefekt ausschließen oder eben vielleicht doch denjenigen mal weiterschicken in ein Zentrum. Also wir schicken dann nicht gleich jeden in ein Zentrum natürlich. Wir loten eben aus, wir hören erstmal lange zu, ob sich der Verdacht bestätigen könnte, aber schicken schon wirklich auch viele Patienten dann nochmal zurück zum Hausarzt, eben wie gesagt mit diesem Flyer, damit der nochmal diesen Vorabcheck, eben dieses Blutbild und die Subklassen abchecken kann, um dann eben nochmal den Immundefekt auszuschließen oder eben weiterzugehen in ein Zentrum.
Also wir vermitteln oder beraten die Patienten oder Betroffenen jetzt nicht medizinisch. Wir geben einfach nur wirklich Tipps und sagen, gehen Sie nochmal zum Arzt, lassen Sie doch Ihr Kind bitte nochmal auf das Immunsystem untersuchen. Aber medizinisch beraten wir jetzt natürlich nicht. Also wir sind nach wie vor eine Patientenorganisation und verweisen dann an die Mediziner, aber wir sind eben immer für die Patienten beratend zur Seite.
Das genau. Ist ja alles ein faszinierendes Angebot, was Sie, Frau Gründel, damals ja als betroffene Mutter gar nicht gehabt haben. Und parallel zu diesem Vermissen von jeglicher Unterstützung haben Sie die Kraft aufgebraucht, so etwas für andere zu gründen. Also Respekt.
Dankeschön. Es ist auch die DSA ist auch mein Baby und wird es immer bleiben.
Das ist schön. Schön, dass Sie das aufbauen konnten. Wenn wir so in der gesundheitspolitischen Diskussion über seltene Erkrankungen sprechen, dann habe ich den Eindruck, geht da unheimlich viel über Kosten, die Arzneimittel seien teuer und wie sieht denn das aus Patienten- oder Versichertenperspektive aus? Welche Unterstützung können die erhalten? Auch welche finanzielle Unterstützung von Krankenkassen durch Therapieübernahmen oder durch Hilfsmittel, durch andere Pflege, selbst andere Leistungsarten, die benötigt werden könnten, können Sie da hilfreich sein?
Naja, wir haben eigentlich nicht wirklich das Problem der Finanzierung der Medikamente. Es ist zwar immer schwierig, weil wir ein seltenes Krankheitsbild sind, eben ja nicht viele betroffen sind, aber die Medikation, die Immunglobuline, sehr teuer sind. Aber ich muss auch mal ein lobendes Wort sprechen, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen die Therapie ohne weiteres, wenn die Diagnose steht. Also wenn die Diagnose steht, gibt es die Therapie mitsamt den Hilfsmitteln, Pumpen, Nadeln und so weiter, alles mit dazu.
Gut, da gibt es wenigstens keine Probleme.
Da gibt es eigentlich keine Probleme, ja.
Gilt das auch so für ergänzende Leistungen im Bereich Hilfsmittel, Pflege, Physiotherapie? Ich weiß nicht, was nicht alles benötigt werden mag.
Ja, bei den ergänzenden Hilfsmethoden wie Physio, Ergo ist es schon oft schwieriger. Da muss man den Arzt dann schon um ein Attest bitten oder ein Empfehlungsschreiben bitten, aber dann geht es in der Regel auch meistens relativ gut. Da ist es sogar oft schwieriger bei uns, also bei den Medikamenten, bei den Privatversicherten, weil die diese großen Mengen vorstrecken müssen. Und da die Kassen immer mehr und mehr zu prüfen beginnen, ist denn dieses teure Medikament sinnvoll und notwendig? Die haben da mehr Probleme tatsächlich als die gesetzlichen Versicherten. Also wenn die Diagnose steht, eben ganz wichtig, deswegen Es dreht sich alles um den Arzt und die Diagnose. Deswegen kämpfen wir um eine frühere Diagnose, damit der Patient die adäquate Therapie sofort bekommt. Aber wenn die Diagnose steht und der Arzt die Therapie verschreibt, wird es auch bezahlt in der Regel.
Also wo die Patienten Probleme haben, das ist bei der Erstattung der Fahrtkosten, weil die Patienten ja oft hunderte von Kilometern fahren, um adäquat therapiert oder behandelt zu werden. Und da sträuben sich die Krankenkassen, diese Kosten zu übernehmen.
Ja, das ist ja ohnehin ein Aufwand. Die Anzahl an spezialisierten Zentren ist ja sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben hier sehr weite Anreisezeiten. Ja.
Genau, ja.
Genau. Und da fahren eben, also Kinder zu Kinderärzten, da haben wir eben, wie ich vorher gesagt habe, schon einige mehr. Aber die Erwachsenen fahren in der Regel einige Stunden zum nächsten Zentrum. Das ist wirklich ein Thema.
Sie sprachen ja unterschiedliche Therapiemöglichkeiten an. Vielleicht nochmal danach gefragt. Zum einen gibt es ja die Antikörpertherapie. Das heißt, das ist eine unspezifische Therapie, um das Immunsystem zu unterstützen in seiner Situation. Aber es gibt ja auch für bestimmte Erkrankungen diese ganz spezifische Therapie der jeweiligen Erkrankung. Oftmals eben aber auch nicht. Gibt es denn da Möglichkeiten, zum Beispiel an Studien teilzunehmen? Ist das etwas, wo Sie eventuell auch vermittelnd tätig sind?
Genau, da sind wir auch sehr aktiv, dass wir da Patienten eben an die jeweiligen Zentren, wo die Studie läuft, vermitteln. Da ist ja auch nur wir dürfen, datenschutzrechtlich dürfen wir die Patienten fragen, bist du bereit, machst du hier mit? Und deswegen können auch viele Studien stattfinden, wenn da die Patienten mitmachen.
Das heißt, in jeder Situation gibt es Unterstützung durch die DSAI. Wenn ich so bei diesen seltenen Erkrankungen bin, stelle ich mir vor, gerade durch den Mangel auch an spezialisierten Zentren, dass das Thema Vernetzung auch über deutsche Grenzen hinaus sehr wichtig sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da Europa oder auch gar weltweit Vernetzung stattfindet und hilfreich ist. Ist das etwas, wo die DSAI ebenfalls engagiert ist?
Ja, die DSAI arbeitet natürlich bundesweit. Wir haben 16 regionale Gruppen bundesweit verteilt. Aber die Fäden laufen alle hier im Südosten Bayerns zusammen. Also von hier aus werden alle Aktivitäten gesteuert. Aber wir sind dann im Dachverband der Seltenen, der Achse, vereint natürlich. Und auch der BAG-Selbsthilfe. Und überregional sind wir auch wieder bei den Immundefekten einerseits tätig durch die IPOPI, durch den Weltdachverband der angeborenen Immundefekte. Aber auch wieder der EU-Dachverband. Vereinigung der EURORDIS wieder für die gesamten Seltenen. Also wir sind immer wieder dabei, wenn es um die gesamten seltenen Erkrankungen geht, aber auch immer wieder um die Immundefekte speziell. Also wir teilen uns da wirklich auf und sind auf beiden Achsen, sage ich mal, sehr aktiv.
Und die Achse selbst ist ja ein deutscher Verband, der noch als übergeordnete Organisation tätig ist. Genau. Und wenn ich es richtig verstehe, sind Sie auch mit anderen europäischen Selbsthilfeorganisationen da vernetzt, um da den Austausch voranzutreiben. Und das Thema Studien läuft ja auch weit über Grenzen hinaus.
Genau.
Also da, wo es um seltene Erkrankungen geht, da mischen wir überall mit. Sind wir überall mit dabei.
Ja, wir haben einfach jahrelang für das Mitspracherecht gekämpft und wir durften lange nicht mitreden. Jetzt dürfen wir mehr mitsprechen, jetzt müssen wir auch laut werden. Und wir sprechen überall mit, wo es geht. Wir waren beim Infektionsschutzgesetz dabei, wir waren bei allen möglichen Blutvorschriften mitgefragt zumindest. Und das wollten wir erreichen, dass einfach auch die Patientensicht abgefragt wird. Und das hat sich wirklich sehr, sehr gebessert.
Das heißt, hier bei den nationalen Gesetzesvorhaben werden Sie mit einbezogen und dürfen dem Patienten eine Stimme geben.
Genau.
Und wir treiben auch neue Therapiemöglichkeiten voran. Also wenn wir irgendwie was hören oder einfach auch Ideen entwickeln, was könnte dem Patienten bei der Therapie Erleichterung bringen, dann mischen wir da auch mit. Also wir sind wirklich eine aktive Patientenorganisation und weit hinaus, was eigentlich eine Selbsthilfegruppe so tut. Also, aber im Fokus liegt uns immer der Patient am wichtigsten, der Betroffene.
Also wir sind die Anlaufstelle für alle Betroffenen und deren Angehörige. Aber wir machen natürlich, um das Krankheitsbild insgesamt bekannter zu machen, auch viel Arbeit in der Öffentlichkeit. Es ist viel Aufklärungsarbeit, damit man einfach die Immundefekte besser erkennt. Also unsere Hauptziele bleiben immer die frühere Diagnose, dann eine adäquate Therapie und einfach auch die flächendeckende Versorgung. Und da haben wir auch das Thema Blutplasmaspende immer ganz groß bei uns im Verein, weil wir auch immer eher den Plasmamangel an der Tagesordnung haben und wir das Plasma brauchen für die Immunglobuline-Herstellung. Und das brauchen wir aus dem gespendeten Plasma. Das kann man nicht synthetisch herstellen. Und deswegen rufen wir auch regelmäßig auf zu Blutplasmaspenden. Wir danken Plasmaspendern, weil wir eben auch wissen, dass der Plasmabedarf in den nächsten Jahren noch signifikant steigen wird. Und wir aber nicht mehr Spender haben. Im Gegenteil, durch den demografischen Wandel werden die Spender immer weniger. Wir haben immer eher weniger Blutplasmaspender und die wenigsten kennen die Blutplasmaspende. Alle kennen Blutspenden, aber nicht die Plasmaspende, die man eigentlich viel öfter im Jahr durchführen darf. Die ist viel verträglicher für den Körper. Und aus dem Plasma werden eben die Immunglobuline erzeugt, die für die Patienten eben lebenserhaltend sind.
Das heißt hier auch nochmal der Aufruf an alle, jeder kann was tun, um Menschen, Familien mit betroffenen seltenen Erkrankungen unterstützen zu können. Ganz wichtig.
Leben zu retten.
Frau Neuner, Frau Gründel, ganz vielen Dank an dieser Stelle für die wertvollen Einblicke. Wir kommen schon zum Ende des Gesprächs, aber ich möchte trotzdem nochmal zum Abschluss fragen, gibt es so eine zentrale Botschaft aus Ihrer Erfahrung mit den Patientenbedürfnissen, die ja auch ganz viel an Sie herangetragen werden? Welche Botschaft möchten Sie den Zuhörenden dieses Podcasts, aber auch Betroffenen mit auf den Weg geben?
Ja, sollte einfach in Ihrer Familie, in Ihrem Umkreis, in Freundschaftskreis einfach Betroffene dabei sein, die häufig an Infektionen leiden, ständig irgendwelche Lungenentzündungen haben, wirklich schwierige Infekte, dann denken Sie doch einfach mal daran, dass es sich hier um einen Immundefekt handeln kann. Und denn so selten sind die Immundefekte gar nicht, wie es eigentlich scheint. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass all hinter dieser Arbeit ein tolles Team steckt, die mit Herzblut da mitarbeiten und auch ehrenamtlich Betroffene mitarbeiten. Und ohne die würde die DSAI gar nicht existieren.
Und ich möchte gerne das Schlusswort dazu nutzen, allen Patienten die Scheu zu nehmen oder auch Verdachtspatienten die Scheu zu nehmen, sich bei uns zu melden, sich bei der Selbsthilfe generell zu melden und bleiben Sie nicht allein zu Hause. Es gibt eine große Gemeinschaft, wo Sie aufgefangen werden. Sie sind da wirklich nicht alleine.
Das ist auch die Botschaft, die bei mir heute in dem Gespräch mit Ihnen, was ich sehr genossen habe, angekommen ist, dass es wirklich mit der DSAI und sicherlich anderen Organisationen ein ganzes Netzwerk gibt an Unterstützungsmöglichkeiten, um Patienten, um Familien in so einer belastenden Situation wirklich zu helfen in ganz vielen Fragen. Es geht weit über das hinaus, was ich mir vorgestellt habe, was eine Patientenorganisation leistet, also durch ihre Arbeit auch in Richtung Spezialisten, in Richtung Therapieweiterentwicklung, in Richtung internationale Vernetzung. Ich bin sehr angetan und sehr froh, dass diese Möglichkeit für Patientinnen existiert. Wir hoffen, dass diese Einführung zum Thema seltene Erkrankungen Ihnen als Zuhörende geholfen hat, diese Welt der seltenen Erkrankungen und Immundefizite besser zu verstehen. In den nächsten Folgen werden wir tiefer in spezielle Themen eintauchen, die wir heute mit angerissen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Sie, Frau Neuner und Frau Gründel.
Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.